ARD.
Mehr als 40% der Erwachsenen in den USA geben laut einer landesweit repräsentativen Umfrage aus diesem Jahr an, ich kannte mindestens eine Person, die an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Ich finde, wenn man das hört, muss man echt mal kurz durchatmen, denn das sind um die 125 Millionen Menschen, die jemanden kannten, der oder die durch Drogen gestorben ist. Mich hat diese hohe Zahl wirklich schockiert, auch wenn das Thema Drogen natürlich eins ist, über das in den USA schon seit vielen, vielen Jahren gesprochen wird. Aber gerade deshalb haben wir uns entschieden, da wollen wir heute auch nochmal drüber reden.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
You can do whatever you want. You can sell drugs, use drugs. Nobody's gonna bother you.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit hallo zu dieser neuen Folge. Ich bin Isabel Karras und bei mir im Studio in Washington ist Torben Burgers. Und uns zugeschaltet quasi von der anderen Seite des Landes ist Katharina Wilhelm aus Portland in Oregon. Schön, dass ihr beide mit dabei seid. Über Oregon wollen wir heute ja unbedingt sprechen, weil das eben der Bundesstaat ist, der die liberalsten Gesetze in den USA hat, wenn es um Drogen geht. Aber zuerst habe ich mir gedacht, bleiben wir hier an der Ostküste und schauen mal rüber nach Philadelphia in Pennsylvania. Denn da bist du zuletzt unterwegs gewesen, Torben, und hast eine Fernsehdoku gemacht. Kannst du uns ein bisschen mit einführen, was hast du da erlebt in Philadelphia?
Ja, wir waren tatsächlich in Kensington, Philadelphia. Das ist ein Stadtteil, der berühmt-berüchtigt geworden ist, muss man sagen, als so etwas wie die Keimzelle der Fentanyl-Krise Amerikas. Das heißt, der erste Ort, an dem die Drogenschwemme in Großstädten sichtbar wurde. Für viele ist das der größte Open-Air-Drogenmarkt der Welt. Und tatsächlich sieht es da auch so aus. Wir waren jetzt dort, als es noch Winter war. Trotzdem waren unglaublich viele Leute auf der Straße. Und das sind Bilder, die man vielleicht auch schon mal gesehen hat. Menschen, die vornübergebeugt wie in Trance am helllichten Tag auf dem Bürgersteig vor sich hin wanken. Menschen, die dort liegen, entweder schlafen oder gerade Drogen konsumiert haben und nahezu bewusstlos sind. Und das sind Szenen von Verelendung, während da tatsächlich aber auch Familien mit Kindern über den Bürgersteig gehen, die gerade von der Arbeit kommen, von der Schule, vom Kindergarten, weil das ja ein ganz normales Wohnviertel ist, in dem aber diese Problematik besonders sichtbar ist.
Ich habe mir den Film natürlich auch angeschaut. Ich würde das auch allen empfehlen, einfach weil diese Bilder einen danach schwer wieder loslassen und man auch einfach mal das Ausmaß dieses Themas ein bisschen besser versteht. Zu sehen ist der Film zum Beispiel noch bei YouTube, wenn ihr danach der Weltspiegel-Doku die Drogenhölle auf den Straßen Amerikas sucht. Drogenhölle sagt es ja auch schon aus dem Titel. Ich glaube, du hast das, Torben, am Anfang auch beschrieben wie Szenen aus einem Horrorfilm. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Und du hast Josh in Kensington getroffen. Der hat das einfach so formuliert.
It's like one of the worst places probably you could possibly live at in America, that's for sure.
Ja, also er hat gesagt, das ist aus seiner Sicht einer der schlimmsten Orte, in denen man in den ganzen USA leben kann. Ich finde es sehr nüchtern, fasst er das irgendwie so zusammen. Jetzt ist aber diese Drogenproblematik ja nicht nur in Philadelphia ein Thema, sondern ist eben hier im ganzen Land verbreitet, gerade wenn es um Fentanyl geht. Das ist hier für Menschen zwischen 18 und 49, ich finde, diese Statistik muss man einfach auch nochmal erwähnen, weil die unfassbar krass ist, die Todesursache Nummer eins. Und das hat auch Präsident Biden zuletzt nochmal bestätigt.
More people in the United States between the ages of 18 and 49 die from fentanyl than from guns, car accidents or any other cause. Period.
Statistisch gesehen, auch das eine absolut krasse Zahl, stirbt alle 7 Minuten in den USA ein Mensch durch Fentanyl. Ich bin mir nicht sicher, inwiefern diese Droge bei allen, die uns jetzt zuhören, schon ein Begriff ist. Vielleicht können wir da nochmal alle mit ins Boot holen. Katharina, Torben, könnt ihr noch einmal kurz zusammenfassen, was steckt hinter diesem Namen Fentanyl?
Ja, also Fentanyl, ich kann ja kurz anfangen und Torben, du kannst ja gerne ergänzen. Fentanyl ist eben eine chemische Droge, die jetzt in den letzten Jahren wirklich eingeschlagen hat und die quasi gewandert ist. Also von der East Coast und dem mittleren Westen bis jetzt an die Westküste, interessanterweise. Und das Problem an Fentanyl ist vor allem, es ist eine wahnsinnig billige Droge. Also die Polizisten haben uns erzählt, man kriegt teilweise, wenn man den Dealer gut kennt, vielleicht schon 30 Cent so eine Pille oder sowas. Man kann Fentanyl rauchen, man kann es spritzen. Man kann es anderweitig inhalieren, also es gibt viele Möglichkeiten und es wird oft genutzt, um zum Beispiel Heroin auch zu strecken oder eben andere Drogen. Und Fentanyl macht tatsächlich andere Drogen, sagen viele, noch mal gefährlicher und auch das Verhalten der Konsumenten unberechenbarer. Problem an Fentanyl ist auch, der Kick geht relativ schnell weg. Also manchmal dauert der nur wenige Minuten oder vielleicht eine halbe Stunde an. Die Leute hängen dann so ein bisschen rum und brauchen dann aber relativ schnell wieder was. Und das führt dann eben zu anderweitigen Problemen, Beschaffungskriminalität natürlich. Und man kann leider auch relativ schnell, und das sagt ja diese Statistik auch aus, an Fentanyl-Überdosis sterben. Mhm. Torben, vielleicht kannst du noch ein bisschen aus deinem ergänzen, weil das war bei dir ja eines der größten Themen auch, genauso wie hier, ne? Das Fentanyl.
Also tatsächlich ist es in Kensington so, dass Fentanyl von allen genommen wird. Es mischt sich mittlerweile eine weitere Droge darunter, das ist Trank. Das verstärkt nochmal den Effekt von Fentanyl. Beides sind ja Schmerzmittel. Trank wird als Betäubungsmittel in der Tiermedizin eingesetzt, zum Beispiel für Pferde. Und man kann sich vorstellen, was das dann bewirkt, wenn ein Mensch das nimmt. Und tatsächlich habe ich Menschen gesehen, die einfach teilnahmslos sind, nahezu apathisch. Und das Schlimme an Trank ist auch, dass Trank schlimme Wunden verursacht, offene Wunden, die dann schlecht heilen. Und natürlich kann man sich die hygienischen Umstände auch vorstellen, die dann tatsächlich auch dazu führen, dass Menschen ihre Gliedmaßen verlieren.
Und du hast ja auch Leute getroffen, die genau davon betroffen sind und die auch selbst wissen, das passiert mir, wenn ich weiterhin diese Substanz einnehme. Zum Beispiel Elijah, mit dem hast du gesprochen, Torben.
It's killing people. It'll put big holes in your body. You can lose your limbs. It's pretty messed up.
Ja, Elijah war so ein Fall, der hat mich tatsächlich auch lange danach nicht mehr losgelassen. Mhm. Das ist ein verhältnismäßig junger Mann, der wahrscheinlich auch vor ein paar Jahren noch recht fit war. Der saß vor mir im Rollstuhl auf der Straße in Kensington und hatte einen Verband an seinem Unterschenkel, an seinem rechten Unterschenkel, der, so muss man es sagen, die darunterliegende Blutung gar nicht mehr aufhalten konnte. Und er hat mir gesagt, er versucht ihn jeden Tag zu wechseln, so gut er das kann. Aber es fehlt ja am nötigsten zum Beispiel an Wasser und Seife, um sich die Hände zu waschen, bevor man so einen Verband wechselt. Und der war sich seiner Situation sehr, sehr bewusst. In dem Moment, wo wir gesprochen haben, war er gerade ganz klar. Aber man wusste, 2-3 Stunden später wird das wieder ganz anders aussehen.
Ja, und das hat mich ehrlicherweise beim Ansehen des Films irgendwie mit am meisten berührt, dass so vielen Leuten so bewusst war, das ist gerade mein Alltag und ich komme da nicht so richtig raus aus dieser Spirale. Und gleichzeitig als Person, die privilegiert genug ist, damit bisher wenig in Berührung gekommen zu sein, fragt man sich natürlich, wie ist es denn dazu gekommen? Also wenn man so einen jungen Mann sieht wie Elijah, wo man sich gut vorstellen kann, ey, der könnte ja auch gerade, ich weiß es nicht, an der Uni sein oder irgendwie mit seinen Kindern durch die Straßen ziehen oder was auch immer. Kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was sein Background zum Beispiel war?
Also ganz allgemein kann man sagen, alle, die ich dort getroffen habe, haben einen Grund, warum sie die Droge nehmen. Und es ist aller seltenst der Fall, dass es Spaß macht. Mhm. Es gibt immer eine Hintergeschichte. Es kann ein Trauma gewesen sein, es kann eine Verletzung gewesen sein. Viele haben angefangen mit Schmerzmitteln, starken Schmerzmitteln, sind davon abhängig geworden, dann umgestiegen auf Drogen. Viele haben persönliche Probleme in der Beziehung, in der Familie. Wir haben zum Beispiel Jessica getroffen, eine Frau, die seit 7 Jahren auf der Straße lebt in Kensington und auch sagt, als Frau ist es besonders schwierig. Und bei ihr ist der Grund für ihre Abhängigkeit, dass sie mit ihren Kindern Probleme hatte. Die sind ihr weggenommen worden vom Jugendamt.
My addiction started mostly because of some problems with my kids. I fought for 7 years being sober and they wouldn't give me my kids back. So after a while, you know, you kind of give up.
Ja, sie sagt, nach einer Weile gibt man einfach auf und die Kinder, die leben jetzt bei ihrem Vater und sie hat sie halt eben seit 7 Jahren nicht gesehen.
Ja, super heftig. Allein irgendwie zu hören, wie ihr die Stimme wegbricht und zu merken, wie schwer ihr das auch gefallen ist, dir davon zu erzählen. Gleichzeitig muss es für dich ja nicht nur auf emotionaler Ebene, sondern auch was irgendwie die Bilder angeht, die du da jetzt mitgenommen hast, gar nicht so einfach gewesen sein. Man sieht ja in dieser Doku Menschen auf offener Straße, die sich da teilweise Drogen spritzen, die Drogen nehmen. Du konntest da quasi zugucken. Das ist ja in der Form, ich weiß nicht, ob das Wort in dem Moment angemessen ist, aber schon auch mit das Besondere an Kensington, dass da eben so viel auf offener Straße passiert, ohne dass irgendwie jemand was dagegen unternimmt. Und das hat dir, Torben, ja auch ein Streetworker erzählt, mit dem ihr da unterwegs wart. Frank Rodriguez heißt der.
It's a place where you can do whatever you want. Nobody's gonna bother you. You can sell drugs. You can use drugs. You can use drugs out in the open. nobody's gonna bother you.
Man muss ganz klar sagen, Frank war selbst lange Zeit abhängig. Er hat 17 Jahre immer wieder mal auch im Gefängnis gesessen und er kümmert sich jetzt tatsächlich um die Menschen, die er noch aus deiner Zeit damals kennt. Er fährt einmal in der Woche nach Kensington. Mhm. Er bringt auf eigene Rechnung dort Kleidung hin und Essen und Trinken und er schaut vor allen Dingen nach den Menschen. Und was das Besondere an ihm ist, ihm vertrauen auch die Angehörigen und die wenden sich auch an ihn und fragen, wie geht's meinem Sohn, wie geht's meiner Tochter, weil die wiederum wollen mit ihren Verwandten und Eltern oft nichts mehr zu tun haben. Und Frank übernimmt da so eine Art Vermittlerrolle und ist dann über Instagram zum Beispiel in Kontakt mit den Familien und sagt ihnen dann, dein Sohn lebt noch und es geht ihm so und so. Und tatsächlich muss man auch sagen, war Frank unser Türöffner. Ohne Frank hätten wir uns nicht im Leben dort auf der Straße frei bewegen können und mit den Menschen ins Gespräch kommen können. Es lief so, wir sind im Auto rumgefahren, wir haben eine Gruppe von Menschen angetroffen. Frank ist ausgestiegen und hat gefragt, ob sie willens sind, mit dem deutschen Fernsehen zu sprechen. Und dann sind wir ausgestiegen und haben mit den Menschen gesprochen. Und in der Sekunde, wo Frank vielleicht mal um die Ecke gegangen ist, weil er etwas organisieren wollte, wurde die Stimmung auch gleich ganz, ganz anders. Und es wurde sofort aggressiv und gefragt, was wir da machen und wir sollen unsere Kamera ausmachen. Und erst als er wieder dazu kam, ging es weiter.
Da kann man sich natürlich vorstellen, es ist wahrscheinlich relativ schwierig, auch für andere Menschen, die vielleicht helfen wollen, da irgendwie Zugang zu finden. Gleichzeitig fragt man sich aber auch, warum ist das alles überhaupt so möglich, wie es da stattfindet? Kannst du dazu was sagen? Wieso ist die Situation so, wie sie ist?
Wir haben dazu natürlich auch politisch Verantwortliche befragt, unter anderem die, muss man sagen, neu gewählte Abgeordnete, die zuständig ist für Kensington. Sie übernimmt Verantwortung. Sie sagt, wir als Politik insgesamt haben einfach zu lange nichts unternommen und dann sind wir überrollt worden von der Masse an Menschen, die regelmäßig nach Kensington kommen. Wir haben keine Mittel gefunden, dagegen vorzugehen. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen, das ist vielleicht auch ganz im Sinne der Politik, weil so konzentriert sich alles an einem Ort und der Rest der Stadt ist nicht betroffen von diesem Problem. Und Lösungsansätze hat es ja auch schon viele gegeben, von strengeren Verboten, höheren Kontrollen oder mehr Sozialarbeit, nur gefruchtet hat bislang noch gar nichts.
Und vielleicht schauen wir jetzt mal auf einen Lösungsansatz, der in eine komplett andere Richtung geht und gehen nämlich weg aus Philadelphia, schauen rüber nach Oregon, nach Portland, dorthin, wo Katharina ja gerade ist. Da ist das Thema Drogen ja auf politischer Ebene, kann man sagen, in den letzten Jahren wirklich ganz anders diskutiert worden als in vielen anderen US-Bundesstaaten. Da wurden Drogen wie Kokain oder Heroin entkriminalisiert. Katharina, kannst du uns einmal erzählen, was das genau bedeutet?
Also es bedeutet letzten Endes, dass man kleinere Mengen, also die, die man selber konsumiert, dass das weitgehend straffrei bleibt. Das heißt, die Polizei kann rumgehen und was die dann vielleicht tun, ist ein Ticket ausstellen. Das ist wie wenn man einen Strafzettel bekommt fürs Falschparken. Das sind $100, die sich viele gar nicht leisten können, aber sie bekommen eben dieses Ticket. Dann steht dann hinten drauf eine Nummer, an die sie sich wenden können, falls sie eben clean werden wollen würden, muss man dazu sagen. Die Idee dahinter war halt zu sagen, wir versuchen mehr Hilfen anzubieten an diejenigen, eben die drogenfrei werden möchten. Und wir wollen aber unsere Gefängnisse vor allem etwas entlasten, weil natürlich diese vorher Kleinkriminellen natürlich auch die Gefängnisse verstopft haben, weil das auch zu einer großen Ungleichheit geführt hat. Viele Menschen, People of Color, sind in den Gefängnissen gelandet. Das haben eben auch Menschenrechtsorganisationen immer wieder angemahnt und gesagt, das sind einfach große Ungerechtigkeiten, die hier verstärkt werden. Und da war diese Idee, diese Measure 110 einzuführen, so nennt sich eben das Gesetz. 2021 ist das dann an den Start gegangen. Und wir waren jetzt tatsächlich in Portland, eben eine dieser großen Städte, sehr liberalen Städte, um zu schauen, wie es läuft. Und, das muss man schon mal vorweggreifen, auch zu fragen, warum es nicht funktioniert hat. Denn tatsächlich nach erst 3 Jahren, in denen dieses Gesetz eben gewirkt hat und eben die Drogen entkriminalisiert wurden, nimmt man dieses sehr liberale Gesetz wieder zurück. Ab Herbst, ab wahrscheinlich 1. September, ist man tatsächlich eben wieder kriminell, kann im Gefängnis landen, wenn man harte Drogen nimmt. Und wir waren eben da und haben natürlich gefragt, auf der Straße erstmal, ne, die Bürger, wie kommt das da an? Wir haben zum Beispiel Jenna getroffen, die sagt, Portland habe sich total verändert in den letzten Jahren.
I mean, the last year, the drug problem has gotten a lot worse and there's a lot more people on the streets, people that are consistently out there every single morning and they say that they've been bussed in from other cities.
Genau, und sie sagt eben, das Drogenproblem ist sehr viel größer, sehr viel sichtbarer geworden. Auch in Portland sitzen viele Menschen eben draußen, konsumieren auf offener Straße. Wie gesagt, es ist halt auch kein Grund mehr ins Gefängnis zu gehen. Das heißt, die können das auch immer noch relativ problemlos machen. Und was sie dann am Schluss anspricht, buzzed in from under cities, was sie damit meint, ist eben, dass sie der Meinung ist oder auch gehört hat, dass eben Menschen aus anderen Städten kommen, angelockt werden sozusagen durch diese Entkriminalisierung und deswegen Portland darunter sehr leidet, dass es eben mehr Drogenabhängige gibt.
Das ist jetzt ja dann die eine Perspektive, was da in den letzten Jahren passiert ist, aber so richtig nachvollziehen kann man in dem Moment ja noch nicht. Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass dieser Versuch jetzt erstmal, muss man ja fast sagen, so gescheitert ist, ne? Man kennt diese Entkriminalisierung von Drogen in Europa ja zum Beispiel aus Portugal. Ich glaube, da gab es ganz andere Statistiken. Da ist es, glaube ich, in eine sehr positive Richtung gegangen, nachdem das auf rechtlicher Ebene irgendwie geändert wurde. Hast du inzwischen schon Gründe gefunden, Katharina, oder mit Leuten sprechen können, die sich das irgendwie erklären können?
Ja, haben wir. Wir haben unter anderem mit einem Professor von der Uni gesprochen. Die haben eine Studie dazu durchgeführt und gesagt, wir versuchen mal nachzuvollziehen, wie das gerade läuft. Und die sagen tatsächlich, das große Problem war 2021 war natürlich immer noch A, die Pandemie auf einem absoluten Hoch. Das heißt, es hat insgesamt zu mehr Obdachlosen geführt, zu mehr Menschen, aber auch die zu Drogen greifen. Das wissen wir natürlich aus Statistiken, auch aus den Gesamt-USA, dass eben Substanzmissbrauch ein großes Problem geworden ist auch während der Corona-Pandemie jetzt nicht nur harte Drogen, auch Alkohol. Und man muss sagen, dass dieses Fentanyl sehr rübergeschwappt ist, vor allem aus dem Osten und aus dem mittleren Westen der USA. Es war vorher hier interessanterweise an der Westküste noch kein ganz so großes Problem. Und das hat im Prinzip alle unvorbereitet getroffen. Mhm. Und dann gibt es noch einen dritten Grund, ist nämlich, dass viele sagen, das ist ein interessantes Gesetz gewesen, aber trotzdem, die Vorbereitungszeit hat gefehlt. Es gibt eigentlich zu wenig Hilfszentren, es gibt zu wenig Detox-Center für Menschen, die sich Hilfe holen wollen. Und das ist so eine Art Lotteriesystem, ob du reinkommst. Das reicht natürlich nicht aus. Und letzten Endes ist die Quintessenz ein bisschen, Oregon als Bundesstaat war einfach sehr überfordert mit dieser Measure 110 und nimmt sie aus diesem Grund jetzt offensichtlich wieder zurück, weil sie diesem Problem nicht Herr geworden sind, obwohl vielleicht das eine interessante Idee zu Anfang war.
Wenn ich es richtig weiß, dann ist das Ganze ja überhaupt auch erst entstanden, so ein bisschen auf Wunsch von Wählerinnen und Wählern in Oregon. Hast du da rausfinden können, wie da jetzt teilweise die Reaktionen darauf sind, dass das Ganze eben sich jetzt doch wieder umkehrt, weil man feststellt, hat für uns doch nicht funktioniert?
Ja, tatsächlich gibt es immer wieder Studien und Umfragen auch dazu, wie auch die Politik gesehen wird und ob sie noch Unterstützung enthält. Man muss dazu vielleicht nochmal sagen, Oregon, um das einzuschätzen als Bundesstaat, ist einer von diesen blauen Bundesstaaten der Westküste. Hier wird traditionell demokratisch gewählt und gerade Portland gilt so als Hochburg der Liberalen. Hier ist man im Prinzip mal sehr progressiv, sehr offen für verschiedene Ideen, die in anderen Bundesstaaten undenkbar wären. Aber tatsächlich hat die Unterstützung stark nachgelassen, eben auch für diese Gesetzgebung. Und dieser Unmut in der Bevölkerung war eben sehr spürbar. Das ist wohl auch einer der großen Beweggründe, warum die Politiker gesagt haben, wir ziehen das zurück. Und wir haben eben auch mit Hilfsorganisationen gesprochen, die zum Beispiel Pfeifen ausgeben oder zum Beispiel gereinigte Spritzen und so weiter und so fort. Also die helfen wollen und die zum Beispiel wollen, dass sich nicht HIV und so weiter verbreitet. Und die waren sehr frustriert, weil sie gesagt haben, Mensch, gerade Portland eigentlich super, super liberal und sehr offen für alles. Aber diese Liberalität, dieses Progressive hat seine Grenzen. Das hat uns zum Beispiel Taylor erzählt vom People's Outreach Center.
I think in Portland a lot of people, again, kind of believe themselves to be liberal. But you see kind of some of the most dehumanizing, cruel language used towards people who use drugs and towards homeless people.
Genau, und was der eben sagt, ist, dass sich so eine Stimmung wirklich umgedreht hat. Also, dass eben Menschen, die sich vorher auch oder immer noch vielleicht als sehr liberal sehen, eine sehr krasse Sprache anwenden. Also die sagen, ja, die ganzen Obdachlosen müssen aus der Stadt raus und wir wollen die einfach nicht mehr haben im Stadtbild. Aber er sagt eben, das ist so eine Art Doppelbödigkeit. Auf der einen Seite nach vorne raus sehr liberal und dann aber nur bis zu einer bestimmten Grenze. Und die Grenze ist eben Cannabis und wie er sagt, Gay Marriage. Also die Homo-Ehe, das unterstützt man, aber darüber hinaus sagt er nicht viel mehr.
Wie ist denn da momentan dein Eindruck? Ist dieser liberale Politikansatz zumindest in Oregon denn dementsprechend erstmal gescheitert?
Ich denke auf eine gewisse Art schon. Natürlich ist es ein großes Eingeständnis, nach nur 3 Jahren dieses Gesetz wieder rückgängig zu machen. Und das wird natürlich sehr den Konservativen in die Hände spielen. In den USA ist es so, dass so Städte wie Portland, aber auch San Francisco oder Los Angeles, die eben als eher liberal und vor allem demokratisch gelten, für die Republikaner, die Konservativen, die größten Sündenböcke sind. Also es ist so der Vorhof der Hölle hier, wenn man sich da umhört. Und ich glaube, das spielt eben vor allem den Republikanern sehr, sehr in die Hände, dass dieses Modell jetzt gescheitert ist. Und ich bin gespannt, wie sich das auch im Wahlkampf bemerkbar macht. Auf keinen Fall wird Oregon auf einmal ein Red State und auf einmal werden die Republikaner deswegen hier die Oberhand haben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass viele enttäuschte Wähler dann einfach nicht wählen gehen oder ungültig wählen, wie wir das eben auch mit anderen politischen Maßnahmen schon ja sehen, dass einfach Menschen aus unterschiedlichsten Gründen von den Demokraten enttäuscht sind. Und ich fürchte, diese ja gescheiterte Drogenpolitik kommt da nochmal dazu.
Jetzt hast du schon das Thema Wahlkampf angesprochen. Das darf in diesem Jahr zu diesem Zeitpunkt natürlich nie fehlen. In 7 Monaten sind hier Präsidentschaftswahlen in den USA und gerade Fentanyl spielt da ja auch immer mal wieder eine Rolle, weil es eben auch häufig über die mexikanische Grenze in die USA kommt. Habt ihr denn beide das Gefühl, nach den Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, durch die Menschen, mit denen ihr gesprochen habt, in Philadelphia, aber auch in Portland zum Beispiel, dass aus politischer Sicht da eigentlich mehr getan werden müsste in Bezug auf die Drogenproblematik in den USA?
Ich glaube, das kann man ganz klar mit Ja beantworten. Du hast die Zahlen ja eingangs genannt. Das kann ja keinen Politiker kalt lassen. Die Frage ist nur, auf welchem Level muss was getan werden? Mein Eindruck war, es muss lokal etwas passieren. Es sind tatsächlich die einzelnen Städte und Gemeinden gefragt, konkret vor Ort Angebote zu machen und irgendwelche Alternativen aufzuzeigen. Andererseits, und das sagt Joe Biden ja immer wieder, muss international etwas passieren, weil die Grundstoffe für diese Drogen, für Fentanyl und andere, die kommen aus China, die werden über Mexiko nach Amerika importiert. Deswegen gab es ja auch ein Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Xi aus China, wo es genau darum auch ging. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Die treffen sich nicht allzu häufig, dann treffen die sich in San Francisco. Und eines der Hauptthemen ist, wie können wir Fentanyl stoppen?
Und auch zuletzt am Telefon.
Und auch zuletzt am Telefon. Ja. Und da sieht man halt, welche Bedeutung das hat. Und auch, dass Joe Biden dieses Thema explizit genannt hat in seiner State of the Union, in seiner Rede zur Lage der Nation. Das war eines der Top-Themen darin. Das heißt, ja, es hängt politisch unglaublich hoch in diesem Wahlkampf. Es hängt ja auch alles miteinander zusammen. Die Grenze, die Kriminalitätsbelastung in Großstädten plus die tatsächliche Drogenschwemme und die damit einhergehenden Fälle von Krankheit und Tod. In so gesehen, ja, es muss was passieren und es wird auch diesen Wahlkampf bestimmen.
Da würde ich auch gerne direkt nur anschließen, weil es natürlich sehr spannend ist, die Frage, wie kriegen wir das in den Griff? Und wir haben eben einen Polizisten begleitet vor Ort in Portland, mit dem lange gesprochen. Und mein Eindruck war aber, dass er sagt, ja, Fentanyl, ein großes Problem. Aber auf der anderen Seite sagt er, naja, wir haben das natürlich auch mit dem Aufkommen von Crack gesehen oder Heroin. Also der ist schon lange im Dienst und sagt, das ist eben eine billigere Droge, aber Drogen, und das sagen dir fast alle Hilfsorganisationen dazu auch, das Thema wird nicht weggehen. Du kannst eine Droge verbieten oder versuchen, irgendwie zu unterbinden, dass die hergestellt werden, aber dann kommt die nächste Droge. Und natürlich ist die Frage dahinterliegend, warum greifen Menschen zu Drogen und wie kann man das im Vorfeld verhindern? Nicht erst, wenn die auf der Straße landen, nicht erst, wenn die schon schwerst abhängig sind. Und ich glaube, das sind immer wieder die drängenden Fragen. Und was dann letzten Endes die Quintessenz oft ist, ist, es ist leider ein Strukturproblem in den USA, weil zum Beispiel die Krankenkassen wahnsinnig teuer sind, weil schnell Schmerzmittel verschrieben werden, die abhängig machen, die aber dann teuer sind und irgendwann nicht mehr zu besorgen. Also greifen Menschen zum Nächsten, was betäubt, weil Menschen sehr schnell in der Armut landen können. USA ist einfach leider, wie bekanntermaßen, ja kein Sozialstaat. So. Und das heißt, du kannst sehr schnell sehr tief fallen und wenn du erstmal auf der Straße bist, ist der Weg zu den Drogen, um dich dort zu betäuben, mit deinem ganzen Unglück leider relativ nah.
Ja, das sind jetzt Gedanken, die lassen einen ja tatsächlich so ein bisschen ratlos zurück. Wenn ich auch Torben ins Gesicht hier schaue, sitzen wir beide so ein bisschen. Man würde sich natürlich wünschen, okay, man spricht eine halbe Stunde drüber und man geht irgendwie optimistisch auch aus so einer Folge jetzt hier heraus. Ich glaube, für uns wird es schwierig, Katharina, aber du hast die Punkte angesprochen, über die es sich trotzdem lohnt, weiter nachzudenken. Ich finde auch aus deutscher Perspektive, auch in Deutschland ist Fentanyl ja inzwischen angekommen auf dem Drogenmarkt. Also auch das ist ja sehr interessant.
Und wenn man ein bisschen Optimismus auch aus den persönlichen Schicksalen ziehen will, wir haben ja Frank angesprochen. Ich habe ja gesagt, er war 17 Jahre immer wieder mal im Gefängnis und er war drogenabhängig. Er hat ja den Absprung geschafft. Bei ihm war es halt so, dass es erst zum Äußersten kommen musste. Er hatte eine Überdosis, er lag bewusstlos zu Hause im Badezimmer. Seine Kinder haben ihn gefunden, seine Frau hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Von dort ging es in den Entzug und dann hat er sich gesagt, das darf mir nie wieder passieren. Und seine Frau und seine Familie haben ihm dabei geholfen, das durchzuhalten. Und heute ist er ein engagierter Streetworker, aber auch gleichzeitig Inhaber eines Friseursalons. Und er hält sich da sehr tapfer. Also insofern, es gibt immer wieder individuelle Wege raus aus der Sucht, aber leicht ist es natürlich nicht.
Absolut, ja. Die Geschichte von Frank kann man sich natürlich noch anschauen. Ich habe es schon gesagt im Internet, in Torbens Weltspiegel-Doku. Und wer sich generell mehr für das Thema in Bezug auf die USA interessiert, kann sich auch gern mal unsere älteren Folgen anhören. Da sprechen wir unter anderem über eine mobile Drogenhilfestation in einem Vorort von Baltimore. Die Folge findet ihr auch über ndr.de/die Korrespondenten und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Vielen Dank für die Einblicke an Katharina Wilhelm, an Torben Burgers und danke auch an Daniel Dörnen in der Technik.
Neue Paare.
Ich leide echt darunter, dieses Schweigen tagelang und auch nicht beachtet zu werden.
Neue Probleme.
Er hat sich nebenher hier das, was ihm gefehlt hat, woanders geholt. Und ich habe geguckt, dass ich über Wasser bleibe.
Neue Staffel. Die Paartherapie. Der Podcast von NDR 2. Mit Host Maria Richter und Paarcoach Erik Hegmann. Ab sofort jede Woche eine neue Folge in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.